Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Stimmt das, was da steht? Papa, ist das wahr, was ich da gelesen habe? Und er hat gesagt, wie ich dann schon älter war, hat er gesagt, weißt du, was hier steht, das ist mit der Wirklichkeit nicht zu vergleichen. Es war 100-mal ärger als die grauslichsten, entsetzlichsten Erlebnisse, die niedergeschrieben sind.
Harry Steuker in unserem Gespräch im österreichischen Kulturforum in Paris anlässlich der Soiree in der österreichischen Botschaft, die den Sinti und Roma gewidmet war. Kunst, geboren aus der Erinnerung zur Mahnung für die Zukunft, lautete das Motto dieses Abends. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Harry und Valerie Steuker sowie Julia Thalinger, die Leiterin des Kulturforums in Paris.
Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema und eine wichtige Veranstaltung aus mehreren Gründen war. Das eine war, dass die Roma als Opfergruppe des Holocaust und der Genozid an den Roma während des Zweiten Weltkrieges lange nicht thematisiert wurde. Das galt für Österreich, aber auch für viele andere Länder, in denen bedeutende Roma-Gemeinschaften gelebt haben. In Österreich hat sich dann ab den 80er Jahren wirklich viel getan und die Familie Steuker hat einen ganz maßgeblichen Anteil daran gehabt. Jaya Steuker, die in Frankreich durchaus einen Bekanntheitsgrad genießt, war die erste Roma in Österreich, die also Zeugnis darüber abgelegt hat, wie es der Roma-Gemeinschaft im Zweiten Weltkrieg ergangen ist, wie sie durch Massenvernichtungen dezimiert wurden. Man geht davon aus, dass es in Österreich im Zweiten Weltkrieg 10.000, 11.000 Roma gegeben hat und da ist die allergrößte Mehrheit davon im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Also Jaya Steuker hat mit ihrem Engagement, mit ihrem Aktivismus wirklich viel dafür getan, dass den Genozid an den Roma auch in Österreich anerkennen zu lassen. Allerdings nicht nur sie, sondern durchaus auch ihre Brüder, Johann Mongo Steuker, dem wir ebenfalls einen Teil der Soiree gewidmet haben, und Karl Steuker. Was uns ebenfalls wichtig war an der Veranstaltung, war zu zeigen, dass sich in Österreich insbesondere seit den 80er Jahren sehr viel zum Schutz der Minderheiten und der österreichischen Volksgruppen getan hat. Und das ist ein durchaus interessanter Unterschied zwischen Österreich und Frankreich. Der Minderheitenschutz hat sich in Österreich bereits begonnen mit dem Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye 1920 zu entwickeln. Aber ein richtig großer Schritt ist dann für die österreichischen Volksgruppen mit dem Volksgruppengesetz gemacht worden. Und heuer, 2026, feiern wir das 50-jährige Bestehen des Volksgruppengesetzes, das wirklich eine Säule des Minderheitenschutzes ist, weil es die autochthonen Volksgruppen als eigene Gemeinschaft mit eigener Kultur, mit eigener Sprache anerkennt, aber in weiterer Folge auch den Grundstein für deren Schutz und für deren Unterstützung legt. Die Roma sind dann wohl erst etwas später im Volksgruppengesetz anerkannt und als Volksgruppe aufgenommen worden. Das war dann 1993 der Fall, aber auch sie profitieren voll von dem Schutz und den Unterstützungsmechanismen des Volksgruppengesetzes mittlerweile. In Frankreich hingegen gibt es keine Anerkennung von Volksgruppen. Das ist eine ganz andere Logik aus der Französischen Revolution kommend, wo also wirklich die Gleichheit der Bürger im Vordergrund steht, die auch in Frankreich in der Verfassung verankert ist. Aber dieser Grundgedanke der Liberté, Fraternité, Égalité bedeutet in der französischen Logik und in der Art und Weise, wie der Staat mit der Bevölkerung umgeht, dass also keinerlei Minderheiten, weder ethnische Minderheiten noch sprachliche Minderheiten anerkannt werden. Frankreich wird dafür international auch immer wieder von entsprechenden multilateralen Gremien kritisiert, aber die Franzosen argumentieren das gut und das ist ihre Herangehensweise. Uns ging es also auch ein bisschen darum zu zeigen, wie sich der Minderheitenschutz in Österreich entwickelt hat und was Österreich alles gemacht hat, um unter anderem auch die Volksgruppe der Roma entsprechend zu unterstützen.
Es war ein festlicher Abend, den die Direktorin des österreichischen Kulturforums mit ihrem Team in Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft in Paris ausgerichtet hat. Ein Abend, der im besten Sinne gezeigt hat, was österreichische Kulturdiplomatie leisten kann. Das Interesse an der Geschichte der Familie Steuker war groß, das Interesse an deren künstlerischer Ausdruckskraft beeindruckend.
Ja, also die Familie Stoika ist wirklich eine außergewöhnliche Familie, die auch ein unglaubliches kreatives Talent hervorgebracht hat. Uns ging es also einerseits um diese Zeitzeugenschaft von Chaya und von Johann Stoika, aber uns ging es auch um deren künstlerisches Erbe. Und Johann Stoika hat dann spät begonnen, aber doch auch als Musiker aufzutreten, als Komponist aufzutreten und hat einfach diese große Bedeutung, die die Musik bei den Roma und auch bei den Lovara Roma hat, wirklich auch an seinen Sohn weitergegeben. Und insofern war es uns sehr wichtig, Harry Stoika als Ehrengast unserer Veranstaltung nach Paris einzuladen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass er und seine Frau Valerie Stoika der Einladung gefolgt sind und dass Harry Stoika gemeinsam mit Klaudiusz Jelinek auch wirklich spielen konnte, unter anderem mit Liedern, die von seinem Vater komponiert wurden, aber es waren auch Jazzversionen von einem jüdischen Lied dabei. Also es war ein wunderschönes musikalisches Potpourri, das uns Harry Stoika entsprechend seinen Wurzeln auch präsentiert hat. Darüber hinaus hatten wir dann auch die Gelegenheit, Chaya Stoika ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und Chaya Stoika hat in Frankreich in den letzten Jahren durchaus eine Bekanntheit erfahren, und zwar durch ihre bildende Kunst. Sie ist seit ungefähr 10 Jahren in Frankreich immer wieder ausgestellt worden. Vor allem 2018 gab es eine große Ausstellung in der Maison Rouge in Paris, die viel Aufsehen geschaffen hat. Und es gibt durchaus Forscher, aber auch museale Institutionen in Frankreich, die sich mit dem bildnerischen Werk von Chaya Stoika intensiv auseinandergesetzt haben. Und diese Auseinandersetzung geht weiter. Das Musée des Beaux-Arts de Besançon, also das ist das kunsthistorische Museum der Stadt Besançon, wird ab Ende Februar eine große Chaya Stoika Einzelausstellung in Besançon zeigen. Und auch das wollten wir würdigen, dieses Interesse von Besançon, Chaya Stoika eine Bühne zu geben für ihre Arbeiten. Das sind über 100 Gemälde, Zeichnungen von Chaya Stoika, die dort ausgestellt werden. Und wir glauben, dass das eine ganz besondere Ausstellung werden wird.
Sie haben sich sehr engagiert für die gestrige Soirée. Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Der Saal war nicht genügend groß, um alle zu fassen. Es waren die Türen geöffnet. Und auch davor haben Menschen noch Platz gefunden und begeistert zugehört. Ist das auch eine Aufgabe des Kulturforums in Paris, Frau Direktorin? Thallinger, sehen Sie das auch als Ihre Aufgabe?
Ja, das sehen wir absolut als unsere Aufgabe. Das ist ein wesentlicher Teil der Diplomatie und auch der Kulturdiplomatie, dass wir Österreich mit französischen Institutionen, mit Repräsentanten Frankreichs zusammenbringen und ein bisschen mehr über unser Land, unsere Politik, aber eben auch unsere Kultur erzählen können. Und insofern ist uns dieser Brückenbau in die französische Bevölkerung hinein, in die französischen Institutionen, Politik hinein, ein ganz wichtiges Anliegen. Und darum haben wir uns dann auch über die Bandbreite der Gäste sehr gefreut.
Es war ein vielfältiges Programm, das in der österreichischen Botschaft in Paris geboten wurde. Eva-Maria Weingart, Jelinek und Christoph Gaillard lasen Gedichte von Johann Mongo Stoika, dem Vater von Harry Stoika. Harry Stoika musizierte mit Klaudiusz Jelinek.
Ja, das ist ja ein toller Anlass gewesen, auch für uns Roma natürlich, dass wir da dabei sein dürfen können. Natürlich hat die Kreativität bei mir in meiner Beziehung zur Musik eine große Rolle gespielt. Mein Vater hat das immer sehr gefeatured, hat mich nie dazu gedrängt, jetzt einen Beruf zu erlernen, sondern hat immer gesagt, schau, was dein Talent ist, mach was draus und üb, bis die Finger rauchen. Das ist ein Satz, der mich bis heute eigentlich begleitet, weil ich tatsächlich übe, bis die Finger rauchen. Und dass die Tante Chaya dann natürlich anfing, die Bücher zu schreiben, das war eine tolle Sache, weil sie war eigentlich die Erste, die sich das traute von unserer Community, so wirklich sich quasi zu outen. Woher komme ich? Was habe ich alles erlebt? Ich bin durch die Hölle gegangen und mein Vater hat dann nachgezogen, auch hat auch ein Buch geschrieben, Johann Mongo Stoika und auch Karl Stoika, mein Onkel. Und das ist so eine geballte Energie, plötzlich von 3 Seiten, 4 Seiten mit meiner Wenigkeit. Und da wird plötzlich die Öffentlichkeit sehr, sehr aufmerksam. Wenn du natürlich in den Medien vertreten bist, hast du eine größere Breitenwirkung, das ist eh klar. Und so gesehen ist das eine tolle Sache, was meine Tante und mein Vater und mein Onkel da getan haben und bewirkt haben vor allem.
Sie haben bewirkt, dass das Leid der Roma und Sinti im Nationalsozialismus nicht vergessen wird. Mit Worten, Bildern und Musik führte die Familie Stoika den Besuchern in der österreichischen Botschaft in Paris vor Augen, welche Hölle ihre Vorfahren durchschreiten mussten.
Es braucht natürlich Courage, dass man sich das traut, weil man outet sich ja und man weiß ja, dass man vielen Vorurteilen ausgesetzt ist und dann möglicherweise noch mehr Vorurteilen und stärkeren ausgesetzt ist. Aber mein Vater und eben meine Tante, die hatten den Mut, sich wirklich zu outen und der Onkel Kalli. Und das bedeutet natürlich für uns sehr viel, weil wir haben jetzt eine größere, wie soll ich sagen, Macht, unter Anführungszeichen, etwas zu bewirken. Und wirklich die Leute aufmerksam darauf zu machen, was da passiert eigentlich ist. Und dass man eben auf Parolen, die einfach so hingeworfen werden, was ist ein echter Österreicher, wenn es zum Beispiel heißt, ja, für echte Österreicher. Wer ist damit wirklich gemeint? Sind da auch die Rom, die jetzt seit 200 Jahren hier sind, Staatsbürgerschaft haben, Steuern zahlen, arbeiten, sind wir da auch gemeint? Ist da die Black Community gemeint, die auch die Staatsbürgerschaft hat, die Leute, und auch arbeiten und Steuern zahlen? Wer ist da gemeint? Und mein Anliegen ist es wirklich immer, Parolen zu hinterfragen, hauptsächlich junge Menschen, weil man liest das und nimmt das für bare Münze, ja. Aber keiner hinterfragt eigentlich mehr irgendwas. Und da hat eben mein Vater und die Tante Chaya und der Onkel Kalli viel Vorarbeit geleistet, dass ein Denkanstoß da ist, Dinge zu hinterfragen. Was ist wirklich passiert? Was ist da wirklich gemeint damit, wenn solche drei Sätze auf irgendwelchen Plakaten stehen, die eigentlich nichts aussagen, so jetzt gesehen. Und wenn man es aber hinterfragt, dann kommt man darauf, das ist ja alles ganz anders in Wirklichkeit. Und das ist auch ein Anliegen von mir, das ins Bewusstsein zu bringen.
Was halten Sie davon, wenn Betroffene, wenn Zeitzeugen in die Schulen gehen? Ist das noch immer ganz wichtig?
Das ist immens wichtig, weil viele junge Leute wollen ja wissen, was da passiert ist. Und viele Leute, junge Leute wollen wissen, wie ein älterer Mensch so etwas verarbeitet, wenn er aus einem Vernichtungslager kommt. Ja. Was echte Traumatisierung bedeutet. Weil mit dem Wort Traumatisierung wird heute sehr viel entschuldigt, muss ich sagen. Ja. Meiner Meinung nach zu viel. Alles, was, sagen wir mal, weg von der Norm ist, das sind halt traumatisierte Leute. Aber meine Eltern und unsere Eltern waren wirklich traumatisiert. Und was haben die gemacht? Die haben etwas aus sich gemacht. Die wollten was Kreatives tun, was Gescheites, Familien gründen, arbeiten und eben einen normalen Weg finden und nicht irgendwelche Sachen machen, die man dann mit der Traumatisierung entschuldigen kann. Ja, das ist auch ein Anliegen von mir.
Haben Sie das gefühlt, das Trauma Ihrer Eltern in Ihrer Erziehung?
Natürlich. Also mein Vater, Chayatand und Onkel Kalli, die haben das natürlich auf verschiedene Art getan. Mein Vater wollte das immer weghalten von uns, von mir und meinen zwei Schwestern. Er hat eigentlich nie darüber geredet, bis ich als Kind einmal fragte, was die Nummer auf seinen Arm bedeutet. Er hatte ja die Nummer eintätowiert von Auschwitz-Birkenau. Da war seine Reaktion wirklich eine böse Reaktion. Er hat zu mir gesagt, wenn du mich das noch einmal in meinem Leben fragst, dann setzt's was. Und ich habe nicht, was habe ich getan? Ich habe nur gefragt, was diese Nummer bedeutet. Mein Vater wollte das verdrängen. Aber was ist passiert? Er hat unsere Neugier natürlich nur mehr geweckt. Und ich habe mich dann wirklich informiert aus Büchern. Was mir mein Vater nicht erzählt hat, habe ich mir die Information aus Büchern geholt. Ich habe gelesen, Menschen in Auschwitz, der SS-Staat von Eugen Kogon und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gefragt, stimmt das, was da steht? Papa, ist das wahr, was ich da gelesen habe? Und er hat gesagt, wie ich dann schon älter war, hat er gesagt, weißt du, was hier steht, das ist mit der Wirklichkeit nicht zu vergleichen. Es war 100-mal ärger als die grauslichsten, entsetzlichsten Erlebnisse, die niedergeschrieben sind. Und dann begann er, mich quasi als Mann zu akzeptieren und dann ist genau das Gegenteil passiert. Er hat mir dann alles erzählt und meinen Schwestern nichts und ich habe das dann alles abfangen müssen, seine ganzen fürchterlichen Erlebnisse. Und das sind Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen.
200 Roma lebten vor der Machtübernahme der Nazis in Wien-Simmering. 6 überlebten den Holocaust. Unter ihnen Johann Mungos Deuker, der Vater von Harris Deuker. Er förderte die Kreativität seines Sohnes, förderte seine Bildung.
Also mein bester Lehrer war mein Vater. Der hat mich dazu angehalten, wie die Museen zu besuchen, auch meine Schwester natürlich, Bücher zu lesen, sich für Kunst zu interessieren, für bildende Kunst. Sein Lieblingsthema war mittelalterliche Malerei. Ja. Klassische mittelalterliche Malerei. Und da hat er Bücher nach Hause gebracht in Hochklaus, kann ich mich noch erinnern. Und hat mein Interesse dafür geweckt und ich bin dann stundenlang mit diesem Schinken, mit diesem dicken Schinken, wo 5000 Bilder drin waren, bin ich gesessen als Kind und habe mir diese Bilder angesehen. Dann sind wir zum Beispiel in Heeresmuseum gegangen. Da war ein Gang, der war ungefähr 20 Meter lang und da ist eine Uniform, also eine Ritterrüstung nach der anderen gestanden. Die haben alle gleich ausgeschaut, aber wir sind bei jeder stehen geblieben und haben uns da. Dann sind wir ins Naturhistorische Museum gegangen, ins Kunsthistorische Museum. Und dann hat er mir aber auch eins beigebracht, dass das Wichtigste ist Höflichkeit, höflich zu sein. Wenn wir zu seinen Geschäftspartnern gegangen sind.
Was hat er beruflich gemacht?
Er war Teppichhändler. Sehr erfolgreicher Teppichhändler. Und da gab es Kaffeehäuser im 20. Bezirk, das Stele, das am Malensteinplatz war das, und dort haben sich alle Teppichhändler getroffen. Mein Vater ist dann mit mir und da musste ich also derartige Höflichkeit an den Tag legen, schon als kleinster Junge. Und das ist mir aber in Fleisch und Blut übergegangen. Ich finde, Höflichkeit ist was ganz Wichtiges im Leben. Und Rücksichtnahme, das hat alles mir mein Vater gelehrt, diese moralischen Kategorien, dass man eben ältere Menschen respektieren muss, dass man von älteren Menschen lernen soll und dass man wirklich rücksichtsvoll ist, hilfreich, ja. Lauter diese guten Eigenschaften. Wie ich bei einer Punkband gespielt habe, habe ich diese Eigenschaften dann hintangestellt. Aber das musst du in dieser Szene, sonst bist du eben nicht dabei. Und es war aber auch einmal schön, dieses Korsett aus Höflichkeit und aus moralischen Kategorien wirklich abzulegen und einfach, wie man in Wien sagt, das Sau aus jetzt raus, ja. Aber im Grunde war dieses Konzert trotzdem da. Die haben Sachen gemacht, da habe ich nicht mitgemacht, ja, in dieser Punkband. Aus Höflichkeit und weil ich mich einfach geschämt hätte, so etwas zu tun. Das hat mir alles mein Vater beigebracht.
Johann Mungos Deuker bearbeitete seine eigenen Traumata ebenfalls mit Kunst. Er komponierte und schrieb Gedichte, unter anderem jenes von der Waage, die der Mensch erschuf.
Sie zeigt die Gerechtigkeit, die Mehrheit und die Minderheit. Und warum bezeichnet man uns Rom und Sinti dann als Minderheit? Schaut doch, was die Waage zeigt, oder ist die von euch geeicht, damit ihr sagen könnt, wir sind die Mehrheit und ihr die Minderheit? De aven bachtale.
L'homme a créé la balance. Elle indique la justice, la majorité et la minorité. Et alors, pourquoi nous traitons-nous les Roms et les Sinti de minorité? Regardez donc ce qu'indique la balance, où est-ce-vous qui l'avez étalonnée pour que vous puissiez dire « nous sommes la majorité et vous la minorité »
Eva-Maria Weingart-Jelinek und Christoph Gaillard anlässlich der Soiree zum Gedenken an die Roma, die Opfer des Poraimos wurden. Poraimos, das ist das Wort der Roma für den Völkermord während des Nationalsozialismus. Es war ein Abend mit dem Bewusstsein, dass Erinnerung Verantwortung bedeutet, für heute, für morgen.
Also mein Hauptanliegen ist Parolen hinterfragen. Das ist ganz wichtig. Eigentlich alles im Leben hinterfragen. Wirklich hinterfragen, was ist dran? Was kann ich von dem für mich verwenden? Was entspricht der Wahrheit und was ist ein Fake? Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, was ein junger Mensch lernen muss.
Jenseits aller Klischees, jenseits der romantischen Vorstellung eines freien Lebens im Wohnwagen und Musik am Lagerfeuer.
Das war so vor dem Krieg natürlich. Und nach dem Krieg war es anders. Mein Vater war einer der Ersten, der den Führerschein in Wien gehabt hat zum Beispiel. Mein Vater war immer ein Mann, der in die Zukunft geschaut hat und auch die Chayatan. Die wollten dann einfach wirklich nicht mehr im Wohnwagen leben, weil die wissen, dass das eben kein Zuckerlecken ist im Winter. Ja, das muss man sich ja auch einmal vorstellen. Wenn du im Winter keine sanitären Anlagen hast, dann kannst du dich zum Eissee waschen gehen. Und ich meine, das sind ja Zustände für uns undenkbar. Heute wird das total romantisiert, eigentlich immer, ja schon. Aber das muss man sich einmal vorstellen, wie das wirklich ist. Im Winter, ja, 10 Grad minus und du musst dich in einen Schneehaufen waschen gehen. Stell dir das vor, dann ist vorbei mit der Romantik. Oder im Sommer, wenn im glühenden Hochsommer, wenn die Sonne aufs Dach brennt und der einzige schattige Platz ist unterm Wohnwagen und du liegst in einem Ameisenhaufen drin. Wo ist da die Romantik? Also ich meine, bitte. Schön sind die Feste, nicht? Das war ja tatsächlich so, dass das Lagerfeuer gemacht wurde, da wurde ein Kochtopf drüber gehängt. Dann kamen Männer mit Frauen mit Instrumenten, die Frauen mit Tamburin und die Männer mit der Geige und dann wurde halt gefeiert. Mein Gott, beim Heurigen wird auch gefeiert, was soll's. Aber es ist natürlich schön, wenn man in der Natur solche Feste feiert und die haben meine Eltern und wir waren ja auch dabei erlebt, total. Das ist schon schön. Ja. Aber das ist eben nicht nur das Roma-Leben, nicht? Das darf man eben nicht sehen. Und das ist ja das Klischee dann, es macht es nur das.
Wie kann man sich den Alltag der jungen Familie Stoiker vorstellen?
Oh, Kindergeschrei. Seid ruhig endlich da draußen. Wir haben unsere Freunde und Freundinnen in die Wohnung geholt. Bei uns war immer ein Tamtam im ganzen Tag. Ich meine, drei Geschwister, jeder bringt seinen Freundeskreis mit in die Wohnung. Und mein Vater hat zum Anfang gesagt, ich halte es nicht mehr aus, dann will ich bitte, bitte, bitte Ruhe. Und dann waren wir aber still und ja, wie in jeder normalen Familie einfach. Und ich habe mich dann aber auch, wenn es mir zu laut wurde, mit meiner Gitarre zurückgezogen. Für mich war immer die Gitarre der Schlüssel zur Ruhe, zur Entspannung, zur Angstnehmung. Also eigentlich wie eine Psychotherapie, würde ich sagen, ist für mich die Musik und mein Instrument.
Gab es eine professionelle Ausbildung für die Gitarre?
Ja, ich habe ein Jahr wirklich Hardcore-Unterricht bekommen und zwar von meinem Cousin, von Karl Ratzer. Der ist ja auch ein ganz berühmter Gitarrist. Wahrscheinlich der berühmteste von uns allen, der schon in den 60er Jahren der liebe Gott auf der Gitarre war. Und der hat mich und meinen Cousin, eben den Sohn von der Jaja Stoiker, den Janus Stoiker, hat der wirklich ein Jahr wirklich in die Lehre genommen. Und das war ein sehr hartes Jahr, weil wenn du deinen Fehler machtest, das war ein sehr strenger Lehrer, aber ein guter Lehrer, ja. Und in diesem Jahr habe ich jetzt für meinen Teil eine Basis bekommen, mir alles andere selbst beizubringen. Aber ohne diese Basis, die der Karl Ratzer mir gegeben hat, wäre es viel schwerer geworden.
Song for My Daddy heißt das Lied, das Harry Stoiker für seinen Vater komponierte. Harry Stoikers Frau Valerie hat vor 20 Jahren mit Freunden den Verein Voice of Diversity gegründet und pflegt auf ihre Weise die Erinnerung an ihren Schwiegervater, an das Leben der Roma am Simmeringer Engplatz 2. Rund um den 20. Mai, dem Geburtstag von Johann Mungo Stoiker, erinnert Valerie Stoiker an das Leben auf diesem Platz und daran,
die Erinnerung wachzurufen, warum es dort diesen Gedenkstein gibt, wo ein Text steht auf Romanes, wir werden euch nie vergessen, habe ich mir gedacht, ist notwendig, jedes Jahr die Erinnerung wachzurufen, warum dieser Gedenkstein dort ist und wie friedlich das Leben miteinander dort war. Also dort war die Heller Zuckerlfabrik. Die Roma haben mit ihren Wohnwegen gewohnt, gelebt dort im Winter vor allem. Im Sommer waren sie unterwegs in den Süden. Und die Wiener, die dort gelebt haben. Und das war ein einvernehmliches Miteinander. Ja, man hat die Leute, die vorbeigekommen sind, eingeladen zum Essen. Die Kinder, die Roma-Kinder haben die Schokoladenreste von der Heller Zuckerlfabrik von den Arbeitern bekommen. Also das war ein Grund, warum der Verein gegründet wurde, beziehungsweise dass wir auch auf die Musik der Roma aufmerksam machen. Es gibt ja sehr viel unterschiedliche Roma-Musik, ja. Und viele glauben, die ungarische Roma-Musik ist die Roma-Musik, dass die Wiener Luwara eine komplett andere Musik haben. Das ist nur Rubato, Harigel, ja. Rubato und Kapelle. Weniger.
Kapelle, nur Gesang.
Ja, und weniger Rhythmus, sondern eher ruhig. Ja, und in dem Zusammenhang mit Musik kommt dann auch der Text dazu, der interessant ist. Da wird wiederum auf die Sprache aufmerksam gemacht. Es gibt unterschiedliche Dialekte, es gibt das Luwara-Romanes, es gibt in Serbien oder in Ungarn eben andere Dialekte. Ja, das sind eben die Möglichkeiten, die wir mit Hilfe des Vereins verwirklichen können.
Übrigens geben Haris Teuker und Claudius Jelinek jedes Jahr in Hallstatt einen Workshop für Gypsy Jazz. Da heißt es dann wieder:
Üb, bis die Finger rauchen.
Harry und Valerie Teuker in einem Kunst im Gespräch anlässlich der Soiree in der österreichischen Botschaft, die am Holocaust-Gedenktag den Opfern der Shoah, insbesondere der Familie Teuker, gewidmet war. Harry Teuker und Claudius Jelinek spielten an diesem Abend auch Song for My Daddy, eine Komposition von Harry Teuker für seinen Vater. Julia Tallinger, die Direktorin des Österreichischen Kulturforums in Paris, hat diesen Abend mit ihrem Team organisiert und am Beginn des Kunst im Gespräch Podcasts schon auf die Ausstellung der Werke von Jaya Stoiker Ende Februar im Kunsthistorischen Museum der Stadt Besançon hingewiesen. Abschließend gibt Julia Tallinger noch einen kleinen Einblick in ihre Arbeit und die Gestaltung des Programmes des Pariser Kulturforums abseits der klischeehaften Vorstellungen, die man in Paris von Österreich hat.
Ich glaube, Österreich abseits seiner Klischees zu präsentieren, ist nicht schwierig, insofern als Österreich dermaßen viel zu bieten hat. Und ich glaube, das ist einfach, was in einem Land wie Frankreich, das deutlich größer ist, immer wieder auf sehr großes Interesse stößt. Wir versuchen, diese Tradition, die Österreich hat, diese Vielfalt in der Kultur, für die wir bekannt sind, als Hebel zu nutzen, um auf Neues, auf Zeitgenössisches aufmerksam zu machen. Was aber gerade in Großstädten wie Paris schon immer eine Herausforderung ist entsprechend Aufmerksamkeit zu generieren. Das kulturelle Angebot in Frankreich und insbesondere in den Großstädten wie Paris an jedem einzelnen Abend ist dermaßen intensiv, dass man dann natürlich schon in einer sehr, sehr starken Konkurrenz steht und sich auch durchaus ein Publikum erarbeiten muss. Das fällt uns nicht in den Schoß, aber insofern ist die Kontaktarbeit, die wir machen im Vorfeld, aber auch im Nachgang zu solchen Veranstaltungen, ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Übrigens, das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und der Nationalfonds schreiben im Rahmen des Projekts Erinnerung im Dialog zwei Forschungsaufenthalte für die Dauer von 3 Monaten ab Mai 2026 aus. Sie können Teil des Projekts werden und sich bis 27. Februar 2026 bewerben. Und zwar für einen Aufenthalt in London und einen in Tel Aviv. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.